Wer ist weise? Wer ist weise? So lautet heute das Predigtthema. Und Weisheit ist etwas, was ja vielleicht erstrebenswert ist. Das Buch der Bücher, die Bibel, bietet viel Weisheitsliteratur. Sie bietet viele Möglichkeiten, weise zu werden. Und drei Bücher sind besonders benannt als Weisheitsbücher. Das ist das Buch der Sprüche, das Buch Kohelet oder auch Prediger genannt und das Buch Hiob. Natürlich gibt es auch in den Psalmen und in den Klageliedern und in den Propheten und im Neuen Testament, in den Briefen, überall gibt es weisheitliche Anteile. Aber diese drei Bücher sind explizit Weisheitsliteratur. Weisheitsliteratur vermittelt Erkenntnisse über den Menschen im Allgemeinen und im Besonderen in seiner Beziehung zu Gott und dem Nächsten. Weisheitsliteratur vermittelt Erkenntnisse. Und sie möchte die Erkenntnis dem Menschen schenken, wie gelingendes Leben funktionieren kann. Dem Menschen als Einzelnen und dem Menschen in Gemeinschaft. Das ist das Ziel von Weisheitsliteratur. Immer wieder waren die weisheitlichen Bücher in der Diskussion, ja, gehören sie überhaupt in die Bibel rein, denn sie erzählen kein Wort von der Geschichte des Schöpfergottes mit seinem Volk. Weisheitsliteratur zeichnet sich dadurch aus, dass Gott zwar präsent ist, aber Gott ist nicht der, der vordergründig gestaltet. Also anders als in den Propheten und anders als in der Tora und auch anders als in den Evangelien, ist Gott in der Weisheitsliteratur nicht der, der im Vordergrund steht und gestaltet, sondern der ein wichtiger, ja, wenn nicht der wichtigste Bestandteil im Leben eines Menschen, eines Glaubenden ist. Und über Weisheitsliteratur wird auch wenig gepredigt. Sie ist selten in den Predigtordnungen vorhanden, vielleicht weil eben nicht Gott als der Gestalter im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch in seiner Beziehung zu Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Nachdem die Perikopenordnung, also die Ordnung über die Predigttexte, verändert wurde, sind nun vermehrt auch weisheitliche Texte vorgesehen zum Predigen, so auch heute. Heute geht es um einen Text aus dem Buch Prediger aus Kohelet. Ich lese die Verse 15 bis 18 aus dem 7. Kapitel und ich habe dafür eine Übersetzung gewählt, die ich leider nicht in ausgedruckter Form habe, sondern nur auf meinem iPad, deswegen auf diese Weise. Prediger 7, Abvers 15. Einiges habe ich beobachtet in meinem nichtigen, flüchtigen Leben. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht, und da ist ein Ungerechter, der in seiner Bosheit lange lebt. Sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht zu oft ungerecht und sei kein Narr. Warum willst du vor der Zeit sterben? Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und vom anderen nicht lässt. Wer Gott fürchtet, wird beidem gerecht. Wir lassen den Predigttext, die ganze Predigt überstehen, dass ihr nochmal nachvollziehen könnt, worum es geht. Martin Luther hat übersetzt all die Tage meines eitlen Lebens. Oder in vielen Hoffnungen für alle und in anderen Übersetzungen wird von den Tagen voll Windhauch gesprochen. Also Tage ohne Bedeutung. Das Leben ist für den Prediger, so scheint es, bedeutungslos. Und wenn es überhaupt Bedeutung hat, dann nur partiell und auch nur für Einzelne. Und Bedeutung bekommt etwas immer nur durch den Menschen, der diesem Bedeutung gibt. Also eigentlich ist alles vergänglich, alles ist eitel, alles ist Windhauch. Von Bedeutung weit und breit keine Spur. Das Leben ist unbedeutend, könnte man meinen. Wir werden es noch auflösen. Aber so geht der Text los. Und dann etwas, was ja zutiefst gegenwärtig ist. Ein Gerechter geht zugrunde und ein Ungerechter lebt lang in seiner Bosheit. Diese Beobachtungen machen Menschen bis heute. Da ist einer gottesfürchtig und muss vor der Zeit sterben und einer, der lange oder der sehr ausufernd lebt, hat ein langes Leben. Welche Ungerechtigkeit. Ja, aus unserer begrenzten Sicht ist das ungerecht. Und dann gibt es noch die Debatte über den ungerechten Lohn. Wir haben sie eben gehört aus dem Matthäusevangelium. Wie kann das sein, dass Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, den gleichen Lohn bekommen wie die, die maximal noch eine Stunde kurz vor Toresschluss arbeiten? Wie kann das sein? Oder habt ihr die Debatte über das Bürgereinkommen verfolgt? Menschen ärgern sich darüber. Die einen finden es gerecht und die anderen sagen, wie ungerecht ist das denn? Ihr Lieben, das ist das Leben. Aus unserer Sicht gibt es keine Gerechtigkeit. Denn was ich als gerecht empfinde, ist für den anderen ungerecht. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht Recht oder Gericht. Gerichte sind nicht gerecht. Gerade die Fragen in der Asyldebatte zeigen es mal wieder deutlich. Es gibt keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist auch nicht die Gleichheit von Gleichen. Es gibt eine schöne Geschichte. Da sind also 5 unterschiedlich große Menschen, von 1,50 Meter bis 2,10 Meter. Und diese Menschen haben den Auftrag, über eine Mauer zu schauen. Die Mauer ist 2,15 Meter hoch. Alle Menschen bekommen den gleich hohen Hocker, 10 Zentimeter. Auf 10 Zentimetern können sie stehen. Über die Mauer guckt nur der, der 2,10 Meter ist. Alle anderen haben Pech gehabt. Aber sie haben doch die gleichen Bedingungen gehabt. Haben sie nicht alle das Gleiche zur Verfügung gestellt bekommen? Alle 10 Zentimeter Erhöhung? Ja, ist das nicht gerecht? Nein. Gleichmacherei ist nicht gerecht. Die Gleichheit ist keine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist auch nicht Strafe, Rache oder Vergeltung. Die Gerechtigkeit ist auch nicht das, was du meinst, dass das Leben dir noch schuldet. Gerechtigkeit ist nicht Justitia mit Waage und Augenbinde. Gerechtigkeit nach biblischem Verständnis kommt immer, immer mit Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind ein untrennbares Paar nach biblischem Verständnis. Sei nicht allzu gerecht, sagt der Prediger. Sei nicht allzu gerecht. Man könnte auch sagen, lass öfter mal dein Herz, deinen Magen, deine Barmherzigkeit entscheiden und nicht deinen Kopf, der dir irgendwas vorgaukelt von Gerechtigkeit. Menschen, die denken, sie seien gerecht, sind oft unbarmherzig. Es muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Die Weisheit, ich sagte es zu Beginn, ist das, was dem Leben und der Gemeinschaft zum Leben, zum gelingenden Leben, was dem Menschen und der Gemeinschaft zum gelingenden Leben verhilft. Doch was ist denn gelingendes Leben? Was wir heute als gelingendes Leben definieren, war vor 10 Jahren ein ganz anderes und vor 100 Jahren noch viel mehr und vor 2000 Jahren noch mehr. Und vor 2500 Jahren, als dieses Buch vermutlich entstanden ist, war gelingendes Leben ganz anders beschrieben als heute. Weisheit soll dem Menschen und der Gemeinschaft zu einem gelingenden Leben verhelfen. Aber gelingendes Leben ist in jedem Zeitalter und unter allen Bedingungen anders. Es gibt kein einheitliches gelingendes Leben. Es gibt nur das Erkennen, dass alles Stückwerk ist, auch alle Weisheit. Wir können immer nur begrenzt sehen. Wir haben nicht mehr als das, was wir um uns herum sehen, zur Verfügung. Und dann bekommen wir Informationen und müssen diese Informationen prüfen und müssen sie auf die Waagschale legen und müssen überlegen, was davon ist jetzt wahr, was ist richtig, was ist gerecht. Alles Erkennen, alle Weisheit ist nur Stückwerk. Wer weise ist, erkennt das. Er erkennt, dass er nur einen Teil sieht. Und der Einzige, der das Große und Ganze sieht, ist Gott. Sei also nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise. Erkenne, dass du Teil eines Ganzen bist, dass du immer nur begrenzt denkst und begrenzt erkennst. Der Prediger möchte uns ein wenig bodenständig machen. und sei nicht allzu oft ungerecht. Dahinter steht ja wohl die Erkenntnis, wir sind ungerecht. Und das ist etwas, das jeder sich selbst nur sagen kann. Ja, ich bin allzu oft ungerecht. Der Prediger sagt dir, sieh zu, dass es nicht häufiger wird. Vielleicht kannst du das sogar noch verringern. Schau dich aufmerksam um, lass dein Herz sprechen, dein Magen, deine Barmherzigkeit und schon wird es ein wenig gerechter zugehen in der Umgebung, in der du dich aufhältst. Und sei vor allem kein Narr. Sei kein Narr meint doch nicht mehr als und auch nicht weniger, als bitte dir nichts auf dich ein. Das Leben ist eitel, das Leben ist Windhauch, das Leben ist nichtig. Der Prediger scheint irgendwie depressiv zu sein. Oder aber er erkennt, dass er Teil eines großen Ganzen ist und in diesem Teil einiges bewegen kann, aber eben nicht mehr. Und dann werden wir zur Gottesfurcht ermutigt, nein, ermahnt oder herausgefordert. Gottesfurcht. Gottesfurcht bringt uns in die Balance. Wenn du erkennst, in wessen Hand du stehst und wenn du erkennst, wer die Welt geschaffen hat und dass du abhängig bist von diesem Schöpfergott und dass dein Leben auf ihn hin ausgerichtet ist, ob du es wissen willst oder nicht, dann kommt dein Leben in Balance. Dann hältst du dich weder für zu weise noch für zu gerecht. Dann lässt du die Barmherzigkeit in deinem Herzen sprechen, in deiner Magengegend und guckst nicht, was ist zuallererst gleich. Der Prediger ermutigt uns, weder zu viel noch zu wenig zu wollen. Er ermutigt uns, ins rechte Maß zu kommen. Und dabei hat er weiter hinten im Buch noch ein paar schöne und wichtige Lebenstipps. Im Kapitel 9 des Predigerbuches steht: Also iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn schon längst hat Gott Gefallen an deinem Tun. Trag immer freundliche und frische Kleidung und salbe dein Gesicht mit gutem Öl. Genieße das Leben mit der Frau, mit dem Mann, mit dem Menschen, den du liebst, alle Tage deines flüchtigen Lebens, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Das ist dein Lohn für die Mühsal und Arbeit unter der Sonne. Was immer du zu tun vermagst, das tue. Was immer du zu tun vermagst, das tue. Denn bei den Toten, zu denen du gehst, gibt es weder Tun noch Planen, weder Wissen noch Weisheit. Lebe dein Leben. Nimm dich nicht zu wichtig, aber auch nicht zu unwichtig. Komm in die Balance. Erkenne, dass Gott dein Leben in der Hand hält und dass Gott möchte, dass du lebst. Er will, dass du lebst. Er will, dass du dein Leben gestaltest und dass du dich auf ihn verlässt, dass deine Weisheit von ihm kommt und dass die Gerechtigkeit von ihm bestimmt ist, dass seine Gebote, dass die Furcht vor Gott, die Ehrfurcht vor Gott dich bestimmt. In den Sprüchen, einem der weiteren Weisheitsbücher, in dem ersten Kapitel, Vers 7 steht, dass die Gottesfurcht der Anfang von Erkenntnis ist. Fürchte Gott und erkenne. Ich möchte aber natürlich nicht vermeiden, nochmal zum Anfang des Predigttextes zu kommen. Ein Gerechter geht zugrunde, ein Ungerechter lebt in seiner Bosheit lange. Ja, das ist ungerecht aus unserer begrenzten Sicht. Ich habe eine Predigt zu dem Thema gelesen, da sagt die Predigerin: Angesichts der Ungerechtigkeit in dieser Welt kam das Seufzen auf die Erde. Es richtete sich auf und sah sich um, sah nach links und rechts und seufzte. Ach. Und sie sah, manche haben wenig und denen wird noch mehr genommen. Und andere haben viel und kriegen noch eins obendrauf. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ich habe keine Ahnung und keinen Plan. Ich habe nur ein Seufzen und einen Gott, gescheitert am Kreuz, begraben hinter Golgatha, sein Körper eine einzige Wunde, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Für manches, was wir als Ungerechtigkeit erleben, gibt es keine Antwort, nur ein Seufzen. Und wir wissen, und das weiß der Prediger auch, dieses Seufzen hat bei Gott seinen Platz. In 70 Tagen ist Ostern. In 70 Tagen feiern wir dieses Geheimnis, dass der schmerzerfüllte Gott am Kreuz stirbt, dass er aus menschlicher Sicht scheitert und dass er begraben wird hinter dem Hügel, auf dem er starb, und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Wir feiern dieses Geheimnis der unbedingten Liebe Gottes zu den Menschen. Wir feiern, dass Gott lebt. Wir feiern, dass der Stein vor dem Grab weg ist und dass das Grab leer ist. Das Grab, in dem die Liebe, in dem die Barmherzigkeit begraben wurde. Das Grab ist leer. Wir feiern das. Wir verstehen es vielleicht nicht. Ich verstehe es nicht. Ostern und vorher Karfreitag sind nicht zu verstehen. Wir können es nur ergreifen, glaubend. Und wir können uns vorbereiten. Zum Beispiel mit Gottesdiensten, die aus dem Alltag herausgehoben sind, die dir Stärkung geben können, die uns ermutigen und trösten. Wir können uns aber auch noch anders vorbereiten. Und auch hier habe ich eine Anregung von einer Kollegin mitgenommen. Und vielleicht gefällt dir ein Schritt davon. 70 Tage bis Ostern. Mache 70 Schritte vorwärts und 70 Schritte rückwärts. Koche 70 Reiskörner oder 70 Nudeln, je nach Vorliebe, und iss sie auf. Schreibe einen Text mit 70 Wörtern und trinke 70 Mal Gin oder Whisky oder Wasser. Falte 70 Kraniche, Kraniche als Zeichen der Hoffnung für das Leben. Rechne aus, in welchem Jahr du 70 wirst oder geworden bist, oder feiere das Jahr, in dem du 70 bist. Zieh dir 70 Kleidungsstücke und Schmuckstücke gleichzeitig an und versuche damit wenigstens vor die Tür zu kommen. Mach dir eine Liste mit 70 Menschen, die dein Leben beeinflusst haben. Lebende Menschen, tote Menschen, fiktive Menschen, aus der Literatur zum Beispiel. Schau heute, und es bietet sich heute wirklich an, schau heute 70 Sekunden lang in den Himmel und dann in dein Herz. Und dann lies die ersten 70 Worte der Bibel und die letzten 70 Worte. Und schreibe 70 Mal Ja auf kleine Sticker und verteile sie in der Welt. Amen.